Und das führt uns heute zur Süddeutschen Zeitung und zum Leiter des Feuilletons dort, zu Adrian Kreil. Der ist selbst in die Bütt gestiegen mit einem Artikel über Grenzen und Gefahren des Internets, der ihm lesbar am Herzen liegt und jetzt hoffentlich auch hörbar. Herr Kreil, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie beginnen ja mit einem sehr kernigen Satz: Wer das Internet kritisiert, ist ein Kulturpessimist. Zumindest muss er sich als solcher beschimpfen lassen. Ich habe mich spontan gefragt, stimmt das wirklich? Wie begründen Sie das?
Ach, das geht jedem so, der mal kritisch über das Internet geschrieben hat und dann die Kommentare liest, die sich online so ansammeln. Und man merkt es aber dann auch, wenn man zum Beispiel auf so Veranstaltungen ist wie die TED-Konferenz, wo sich dann Silicon Valley trifft und dann mal jemand was Kritisches über das Internet sagt und das sofort wieder zurücknimmt. Ich erinnere mich, der Buchdesigner Chip Kidd hielt da mal einen Vortrag über das klassische Buchdesign, sagte natürlich verständlicherweise, dass er den Kindle nicht mag und nahm das dann sofort wieder zurück und man wunderte sich, und warum? Oder auch wenn man internetkritische Bücher liest, also Frank Schirmachers Payback war ja da vor 2 Jahren eines der wirklich klügsten Bücher hier in Deutschland zum Thema, aber die ganze Zeit hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass er ja kein Gegner des Internets ist und das ist so eine sehr, fast schon unterwürfige Haltung in dieser ganzen Debatte. Also ich glaube, da kann man dann so wie Morozov einfach auch mal sagen, hey, halt, nein, ist ein Problem.
Also ich merke schon, Adrian Kreil hat da offenbar Schlimmes erlebt. Sie beziehen sich in diesem Artikel Perfektion der Diktatur, umgekehrt, Diktatur der Perfektion, so rum, wir wollen da nichts Falsches in die Welt setzen. Sie beziehen sich eben vor allem auf die Untersuchung eines jungen Autors, der nach Jugend in Russland und Weißrussland jetzt in USA lebt und offenbar alle Entwicklungen des Silicon Valley genauestens verfolgt und dem das schwer aufstößt, was das Internet jenseits blitzschnellen Nachschlagens noch bewirkt. Sein Buch heißt übersetzt etwas sperrig, um alles zu retten, klicken Sie hier, der Aberwitz des technischen Lösungsdogmas. Womit genau hadert der Jewgeni Morozov?
Also schlimmes Erlebnis habe ich übrigens nicht. Das ist alles nicht so schlimm wie Hunger und Krieg.
Das freut mich.
Evgeny Morozov ist interessant, weil er natürlich in Diktaturen und im Totalitarismus aufgewachsen ist und deswegen automatisch so ein ganz, ganz feines Gespür hat für diese Mechanismen. Und auch wenn einfach Meinungen, Haltungen oder auch ein Konsens zur Ideologie werden. Und Ideologie ist ja immer dann, wenn es keinen Ausweg mehr gibt und wenn es so zwanghaft wird. Er regt sich jetzt vor allem auf über eine Strömung, die er Solutionism nennt. Und da sagt er, das ist dieser Drang von Silicon Valley und allen dazugehörigen Industrien. Das ist also auch, er weist auch darauf hin, ist natürlich viel mehr als das Internet. Also es geht wirklich um die gesamten digitalen Technologien und es geht ja inzwischen schon in die Biologie mit rein. Und diesen permanenten Drang, alles zu perfektionieren und für alles eine Lösung zu finden und teilweise auch Probleme nicht nur zu sehen, sondern auch Probleme zu erfinden, das ist ein Mechanismus aus der Pharmaindustrie, Probleme zu erfinden und dann die Lösung dazu zu liefern. Und das alles, sagt er, ist inzwischen in einem ideologischen Konstrukt, das extrem hermetisch und zwanghaft ist und auf eine radikale Homogenisierung hinausläuft, ähnlich wie zum Beispiel die Städteplanungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die dann wirklich zu schauerlichen Vierteln führten.
Also das ideologische Konstrukt, das glaubt man dem Autor und auch Ihnen sofort, wenn man davon ausgeht, dass man dem Internet nun alle Freiheit der Welt lassen muss und es ja zur Zweitreligion kürt. Aber ich habe mich doch gefragt, ob er nicht übers Ziel gelegentlich hinausschießt, wenn nun der Schnitzelbraten, den man sich brutzelt, eventuell versicherungsrelevant über den Weg des Internets sein muss. Das kam mir doch sehr nach einer Ideologie aus Silicon Valley vor.
Das habe ich jetzt, das habe ich auch mit Bedacht da geschrieben, weil dieses Buch hat auch, es ist ja keine Rezension, die ich schreibe. Ich finde, das Interessante an diesem Buch ist, dass jetzt die Debatte einfach eine neue Wendung nimmt. Also bisher hat sich Internetkritik vor allem damit beschäftigt, Risiken und Nebenwirkungen des Internets zu analysieren. Und das ist jetzt das erste Buch, das jetzt mal sich damit beschäftigt, gibt es eine Ideologie, was ist diese Ideologie und wie gefährlich ist diese Ideologie? Das jetzt geht jetzt wirklich weg von den reinen Mechanismen, Mechanismen des Internets oder der digitalen Technologie selber. Und das ist das Interessante an dem Buch, aber es hat natürlich einige Schwächen. Also er ist teilweise wirklich fast paranoid, er hat auch stilistische und Strukturschwächen in diesem Buch, aber ich fand eben in diesem Moment, geht es jetzt auch nicht darum, wo die Schwächen dieses Buches sind, auch wenn man sie mal kurz anschneiden muss. Es geht wirklich darum, dass dieses Buch jetzt dieser Debatte eine neue Wendung gibt, die auch lange überfällig war.
Der Kulturkritiker Jewgeni Morozov hat Andrian Kreil schwer beeindruckt. Sein Buch gibt es bislang nur auf Englisch. Warten wir es ab, wann es auf Deutsch kommt. Herr Kreil, weniger beeindruckt hat Ihren Kollegen Felix Stephan eine neue Autorenschule. Eine Autorenschule, die der Bastei-Lübbe-Verlag aufgemacht hat, um wahrscheinlich passgenaue Schriftsteller heranzuzüchten. Die Bastei-Lübbe Academy heißt das. Was der kann, kann ich auch. So heißt der Artikel und möglicherweise sagt das auch schon alles über das Ziel.
Ja, es ist eine Reportage, die ich auch mit großem Vergnügen gelesen habe. Es geht darum, dass Bastei-Lübbe eine Schreibschule aufgemacht hat, die sich zwar Academy nennt, aber nicht überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was man an diesen ganzen Autorenschulen sonst kennt, die ja wirklich versuchen, dann auch literarisches Handwerk zu vermitteln. Das ist einerseits ein Geschäftsmodell, das er beschreibt, um Leute, die den Drang haben, zu schreiben. Und viele Leute haben den Drang zu schreiben und wollen ihre Lebensgeschichte erzählen oder halten ihre Lebensgeschichte, die Geschichte ihrer Familie ist für so wichtig, dass es dringend, dringend ein Buch werden muss. Also das ist natürlich ein Ausnutzen dieser Bedürfnisse, was ja auch diese ganzen Selbstverlage machen, wo die Leute für ihre Bücher selbst bezahlen müssen. Und die müssen erstmal die Druckkosten vorlegen und dann teilweise fünfstellige Summen bezahlen, damit sie überhaupt veröffentlicht werden. Ähnlich funktioniert natürlich diese Akademie auch. Auf der anderen Seite analysiert er da sehr klug, was da für Genres bedient werden, die im Buchgewerbe natürlich auch richtiges Geschäft ist. Also Bastei-Lübbe auf der anderen Seite schafft sich da einen Pool von potenziellen Autoren, die diese Mengen an Büchern, die dieser Verlag hervorbringt, unter Umständen auch mal schreiben können. Und sind Genres, die dem Fernsehen dann eher nahe sind als dem klassischen Literatur- oder Sachbuchbetrieb.
Man züchtet dann nachmittags Talkshow-Runden und hat gleichzeitig wohl auch ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Wenn ich denke, 1499 Euro für den Kurs, davon wird die Unterkunft, das schöne Naturhotel Baltrum, wahrscheinlich den kleineren Teil einstecken.
Das nehme ich auch an, ja.
Also eine Autorenschule, die man sich wahrscheinlich nicht so wirklich merken muss. Kommen wir noch mal kurz zu einem echten Kulturthema, Herr Kreil. Ihr Kollege Gottfried Knapp gratuliert der Gemäldegalerie in Dresden zu einer offenkundig so intelligenten wie sinnenfreudigen neuen Hängung der Bilder. Was ist da passiert und was macht diese Hängung so eindrucksvoll?
Also er beschreibt da sehr exemplarisch, wie ein Museum oder auch eine Galerie mit Hängung wirklich dann Geschichten erzählen kann. In diesem Fall ist es, dass die nördliche und die südliche europäische Gemäldetradition gegeneinander gestellt haben und da so eine ganz neue Spannung geschaffen haben. Und es ist eben sehr eindrucksvoll, muss sehr eindrucksvoll sein und bezieht sich natürlich auf eine Bildsprache, die mit den Bildenden selbst dann nur bedingt was zu tun haben. Und nicht alle Museen, muss man sagen, schaffen das wirklich, diese Erzählbögen herzustellen mit Hängung oder auch überhaupt mit Ausstellungskunst. Und das ist jetzt mal ein wirklich positives Gegenbeispiel. Und da war er sehr begeistert.
Man liest sehr fasziniert von drollig herumpurzelnden Wichtelmännern bei Cranach dem Jüngeren, gegen Raphael, sag ich mal so provokant. Also das eine hängt auf der einen und das andere auf der anderen Seite. Und die Bilder erzählen sich was. Man möchte eigentlich sofort nach Dresden und sich das anschauen.
Um das nachzuvollziehen, muss man das wohl auch, weil natürlich Gemälde wirklich leben und dann sich natürlich, wenn sie dann nebeneinander hängen, ganz anders aufeinander beziehen, als wenn man sie in einem Katalog sieht, obwohl natürlich diese Mechanismen, diese Erzählformen auch in Büchern und Katalogen funktionieren können. Also das sogenannte Sequencing ist ja dann die moderne Fortsetzung dieser Hängungskunst. Also dass man einfach durch den Gegenschnitt und die Abfolge von Bildern Spannungen schafft und Geschichten erzählt, die weit über das hinausgehen, was die einzelnen Bilder selbst leisten können.
Erkenntnis im Gewimmel, so heißt der Artikel, über den ich zuletzt sprach, mit dem Leiter des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung, mit Adrian Kreie. Vorher sprachen wir über die Diktatur der Perfektion im Internet. Und im Internet hören Sie das Programm von Deutschlandradio Kultur natürlich weltweit und ohne Anspruch auf Perfektion, aber sehr gerne. Und in München senden wir auf der Radio UKW Frequenz 96,8. Herr Kreie, ich danke Ihnen und schönen Tag.
Besten Dank.